Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft. Steckbrief. Geboren am 28. Dezember 1903 in Budapest. Spross einer jüdischen Bankiersfamilie. Taufname Janosch. Rufname Johnny. Besondere Kennzeichen: atemberaubend schnelles Rechnerhirn, Zahlenakrobat.
Ein Meteor am Zahlenhimmel.
Vielseitigster und einflussreichster Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Axiomatisierte die Mengenlehre. Stellte die Quantenphysik auf eine mathematische Basis. Mitbegründer der Spieltheorie. Miterfinder des modernen Computers. Beteiligung am Bau der Atom- und Wasserstoffbombe. Wissenschaftlicher Berater der US-Regierung im Kalten Krieg. Befürworter einer nuklearen Abschreckungspolitik. Gestorben am 8. Februar 1957 in Washington.
Zum 50. Todestag des Mathematikers John von Neumann.
Randnotizen zur Person: mit Wortwitz beschlagener Charmeur, trinkfester Partylöwe, Pokerspieler, Autonarr. Durchquerung des Grand Canyon auf einem Maultier, im Anzug und mit Stecktuch im Jackett. Politisch konservativ, Antikommunist. Diente Stanley Kubrick als Vorlage für die 1964 produzierte Filmsatire Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben.
Eine Sendung von Armin Stadler.
Ganz allgemein war er natürlich einer der bedeutendsten mathematischen Genies des 20. Jahrhunderts und besonders auffallend durch seine unvergleichliche Vielseitigkeit. Da gibt es kaum jemanden, der sich vergleichen könnte mit John von Neumann. Ja? Und diese Vielseitigkeit hat sich schon sehr früh gezeigt. Also er war ein Wunderkind.
Eine kurze Eloge des Wiener Mathematikers Karl Siegmund. Sie gilt einem kleinen Rechenteufel, der schon im Volksschulalter mühelos zwei achtstellige Zahlen im Kopf miteinander multiplizieren konnte. Mechanische Varieténummer eines Frühreifen? Weit mehr. Die Rechenkünste führt ein Verstand aus, der sich später in die unterschiedlichsten mathematischen Probleme einarbeitet, blitzschnell und viele davon löst.
Das war ganz typisch für ihn. Also er hat sich unheimlich schnell einarbeiten können. Oft angeregt durch andere, aber oft hatte er auch seine eigenen Ideen gehabt, also war ein ungeheuer origineller Kopf. Und bei ihm ging es entweder gleich oder gar nicht. Also er war nicht der Typ, der 12 Jahre lang in seiner Dachstube grübelt, um ein Riesenproblem zu lösen oder so, sondern er ist wie ein Schmetterling von einer Blüte zur anderen und hat da ordentlich befruchtet.
Schauplatz der Handlung. Eine der zahlreichen Cocktailpartys, die Professor von Neumann in Princeton gibt. Es geht um das sogenannte Fliegenproblem. Zwei Radfahrer, 20 Meilen voneinander entfernt, fahren mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen pro Stunde aufeinander zu. Gleichzeitig startet eine Fliege mit einer Geschwindigkeit von 15 Meilen, also etwas schneller, vom Vorderrad des einen Radfahrers, setzt sich auf das Vorderrad des anderen und kehrt sofort wieder um und so weiter. Frage an Johnny. Wie groß ist die Gesamtstrecke, die die Fliege zurücklegt, bevor sie zwischen den beiden Radfahrern zerquetscht wird? Die Antwort folgt wie üblich postwendend.
15 Meilen.
John von Neumann ist offensichtlich sofort klar, dass die beiden Räder genau eine Stunde nach dem Start aufeinandertreffen. In diesem Zeitraum muss die Fliege, da sie mit 15 Meilen pro Stunde unterwegs ist, also genau 15 Meilen zurückgelegt haben. Sie kennen den Trick, meint der Fragesteller erstaunt.
Was für ein Trick? Ich habe einfach die unendliche Reihe aufsummiert.
Ab 1914 besucht der 11-jährige Johnny das humanistische Lutheranergymnasium in Budapest. Der Schüler besitzt ein phänomenales Gedächtnis, das sich nicht nur auf Zahlen beschränkt, und ein erstaunliches Erinnerungsvermögen, gepaart mit einer verblüffenden Konzentrationsfähigkeit. Noch 15 Jahre später kann Johnny seitenweise aus Dickens »Geschichte zweier Städte« zitieren oder Artikel aus der Encyclopaedia Britannica auswendig hersagen. Karl Siegmund, Mathematiker an der Universität Wien.
Irgendjemand hat gesagt, also der John von Neumann ist eigentlich ein Außerirdischer, der nur die Menschen genau studiert hat, dass er sie perfekt nachahmen konnte.
Nach dem Schulabgang studiert der Außerirdische Chemie in Berlin und Zürich und Mathematik in Budapest und schließt beide Studien mit 22 Jahren ab. Danach geht John von Neumann nach Göttingen zu David Hilbert, dem deutschen Mathematikpapst. Hilbert hat zu Beginn des Jahrhunderts ein ehrgeiziges Projekt begonnen. Die absolute Widerspruchsfreiheit der Mathematik soll bewiesen werden. Als ihr Fundament soll die moderne Mengenlehre dienen. Georg Cantor und Ernst Zermelo haben bereits erste Axiomensysteme aufgestellt. So lässt sich beweisen, dass die Menge der natürlichen und reellen Zahlen beide unendlich, aber unterschiedlich mächtig sind. Die unendliche Menge der reellen Zahlen besitzt mehr Elemente und ist zudem überabzählbar. Das heißt, ihre Elemente lassen sich gewissermaßen nicht durchnummerieren. Von jeder Menge lassen sich wiederum Teilmengen bilden und die Potenzmenge einer Menge ist wiederum die Menge aller Teilmengen dieser Menge. Die Mathematiker entdecken eine Hierarchie des Unendlichen, türmen Unendlichkeit auf Unendlichkeit auf. Doch der Turmbau der Mengenlehre zeigt Risse, logische Widersprüche. John von Neumann hat sie bereits in seiner 1925 publizierten Doktorarbeit aufgegriffen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine logisch unstrittige axiomatische Behandlung der Mengenlehre vorzustellen. Ich möchte zunächst einiges zu den Schwierigkeiten sagen, die eine solche Axiomatisierung der Mengenlehre wünschenswert machen.
Die uneingeschränkte Erzeugung von Mengen bringt einige Mathematiker, allen voran Bertrand Russell, an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Wie steht es zum Beispiel mit der Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten? Diese Menge enthält sich genau dann selbst, wenn sie sich nicht selbst enthält. Ein glatter Widerspruch. Bekannt wurde dieses Paradoxon unter dem Namen Russellsche Antinomie. Seine populäre Version lautet so. Ein Barbier behauptet, er rasiere alle Männer in seinem Ort, mit Ausnahme jener, die sich selbst rasieren. Was macht dieser Barbier aber dann mit sich selbst? Rasiert er sich selbst oder rasiert er sich nicht selbst? John von Neumann gelingt es, ein Axiomensystem aufzustellen, in dem Mengen ohne das Auftreten der Russellschen Antinomie erzeugt werden können. Mengentheoretiker wie Martin Goldstern von der TU Wien bezeichnen es heute als das Von-Neumann-Universum oder schlicht als das Universum.
John von Neumann hat erstens gezeigt, wie man die natürlichen Zahlen als konkrete Mengen realisieren kann, wie eben zum Beispiel die Zahl 0 durch die leere Menge. Und weitergehend hat er ein mengentheoretisches Universum vorgestellt oder konstruiert, das heutzutage einfach das mengentheoretische Universum ist, das sich aus der leeren Menge sozusagen entwickelt, indem man immer wiederum die bereits betrachteten Mengen zusammenfasst und davon alle Teilmengen bildet und diesen Prozess transfinit lang, also weiter als unendlich lang iteriert. In jeder Stufe kommen neue Mengen hinzu. Und die neu hinzukommenden Mengen enthalten als Elemente immer nur die bereits existierenden Mengen. Und in so einem Prozess kann natürlich nie eine Menge entstehen, die sich selbst als Element enthält. Die Leistung von Neumann ist, dass dieses Bild des Universums ein sehr überzeugendes und plastisches Bild ist. Also dass das Universum in so Stufen aufgebaut wird, beginnend mit der leeren Menge.
Allerdings beweist der altösterreichische Logiker Kurt Gödel 1931 mit seinem berühmten Unvollständigkeitssatz, dass alle widerspruchsfreien axiomatischen Systeme immer auch unentscheidbare Aussagen beinhalten. In der Mathematik gibt es also immer auch wahre Sätze, die nicht bewiesen werden können. Für den Lehrer David Hilbert war dies ein größeres Problem als für seinen Schüler John von Neumann.
Wie Gödel in Königsberg erstmals über seinen Unvollständigkeitssatz vorgetragen hat, der also zeigt, dass es im System Principia Mathematica oder in jedem anderen axiomatischen System Sätze gibt, die dieses System weder beweisen noch widerlegen kann, da hat John von Neumann schon erkannt den sogenannten zweiten Unvollständigkeitssatz, eine ganz konkrete Aussage, nämlich die Aussage, dieses System X ist widerspruchsfrei, im System X nicht bewiesen werden kann. Also er war ein Denker, der sehr schnell eben auch andere Leute verstanden hat, nicht nur seine eigenen Theorien gebastelt hat, sondern auch sehr gut andere mathematische Argumente verstanden hat und auch weiterentwickelt hat.
Das gilt auch für die Quantentheorie. Als Johnny 1926 in Göttingen eintrifft, befindet sich die Universität in kreativem Aufruhr. Ein Jahr zuvor hat der Physiker Werner Heisenberg ein algebraisches Matrizensystem für die mathematische Behandlung der Quantenmechanik vorgestellt. Damit lassen sich die physikalischen Prozesse im atomaren und subatomaren Bereich beschreiben, für die Newtons klassische Mechanik nicht mehr gilt. Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger findet in Zürich eine Wellengleichung für das Elektron und damit eine formal andere Formulierung der Quantenmechanik als Heisenberg. Es wird jedoch recht bald klar, dass beide Theorien richtig sind, die Mysterien des Mikrokosmos lediglich mathematisch anders fassen. 1932 veröffentlicht John von Neumann seine epochale Schrift Die mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik. Es ist dies die erste zusammenfassende Darstellung mathematischer Berechnungsmethoden in der Quantenmechanik. Damit gibt er den Physikern einen mathematischen Werkzeugkoffer in die Hand, mit dem heute noch gearbeitet wird.
Absolut, das gehört zu unserem Werkzeug. Also ich arbeite ständig mit diesen Werkzeugen, wirklich. Also das ist gar nicht wegzudenken.
Jakob Ingvarsson, mathematischer Physiker an der Universität Wien.
Was von Neumann gemacht hat, er hat diesen Gedanken sehr viel weitergeführt und hat die damals ganz modernen mathematischen Techniken eines abstrakten Raumes, der nach David Hilbert genannt wird und der Hilbert-Raum genannt wird, hat gesehen, dass das eigentlich der Raum ist, in dem sich die Quantenphysik abspielt. Das ist ein Raum mit unendlich vielen Dimensionen und hat also ganz konsequent die Theorie der Operationen, die man in so einem Raum machen kann, die Geometrie eines solchen Raumes studiert und in Beziehung zur Quantenphysik gestellt. Der Formalismus von Neumann steht sozusagen auf einem absolut sicheren, eindeutigen mathematischen Fundament. Und auf diesem Fundament hat er wirklich also ein großartiges Gebäude errichtet, nämlich den mathematischen Formalismus der Quantenmechanik.
Mit diesem Formalismus der Quantenmechanik können die Physiker mit atemberaubender Präzision den mikroskopischen Zoo der Elementarteilchen, die Struktur der Materie und das Verhalten des Lichts beschreiben. Auch ein Großteil der modernen Technologie, Laser, Halbleiter und Computerchips, können nur auf Basis quantenmechanischer Berechnungen entwickelt werden. Über die weitreichenden Konsequenzen der Quantentheorie spekuliert John von Neumann schon in den 20er Jahren.
Sie macht vielleicht einen rechnerischen Ansatz für die entscheidenden Phasen inkompressibler, viskoser Flüssigkeiten möglich. Für das Phänomen der Turbulenz und die komplexeren Formen der Grenzschichttheorie. Sie wird wahrscheinlich auch bei dreidimensionalen elektrodynamischen Problemen eine Menge helfen. Sicherlich wird sie viele sehr kritische Engpässe bei rechnerischen Ansätzen in der gewöhnlichen Optik und der Elektronenoptik überwinden helfen. Sie könnte sich bei der Astronomie als nützlich erweisen. Sie wird sicherlich einen neuen Zugang zur mathematischen Statistik eröffnen.
Albert Einsteins und John von Neumanns Lebenslinien überkreuzen sich in Amerika, als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht ergreifen. Die beiden zur Emigration gezwungenen Juden erhalten Professuren am berühmten Institute for Advanced Study der Universität von Princeton. In einem Brief an den Mathematiker Oswald Veblen macht John von Neumann deutlich, wohin der Terror der Nationalsozialisten in den Wissenschaften und an den Universitäten führen werde.
Wenn diese Jungs lange an der Macht bleiben, was leider wahrscheinlich ist, werden die Konsequenzen furchtbar sein.
Während Einstein in Princeton vergeblich nach einer vereinheitlichten Feldtheorie von Gravitation und Elektromagnetismus sucht, entwirft John von Neumann, der passionierte Pokerspieler, die Grundzüge der Spieltheorie. Daraus entsteht das 640 Seiten starke Buch Theory of Games, das er 1944 gemeinsam mit Oskar Morgenstern veröffentlicht. Schon in seiner Berliner Dozentenzeit hat sich John von Neumann mit einer mathematischen Theorie der Gesellschaftsspiele beschäftigt. In der Wirtschaft versucht jeder, das Beste für sich herauszuholen. Und dadurch wird man berechenbar, erkennt von Neumann. Seine Frage lautet folglich: Wie beeinflussen die Entscheidungen der wirtschaftlichen Akteure die ökonomischen Prozesse? Der Wiener Mathematiker Karl Siegmund gibt ein mehr oder weniger alltägliches Beispiel.
Typisches Beispiel: In der Früh, wenn man mit öffentlichem Verkehr fährt, ist es wirtschaftlich wahrscheinlich am besten für einen, wenn man schwarz fährt. Darauf stellt sich der Betreiber der Straßenbahn ein und schickt einen Kontrolleur. Und wenn ich aber weiß, dass der Kontrolleur mich prüft, dann ist meine beste Strategie natürlich, brav meine Fahrkarte zu kaufen, nicht schwarz zu fahren. Aber dann könnte sich wiederum die Stadt Wien den Kontrolleur ersparen. Und wenn das aber so ist, könnte ich wieder schwarz fahren. Also das ist so ein Zirkelschluss gewissermaßen, der wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Und so etwas passiert in den wirtschaftlichen Wechselwirkungen sehr häufig. Also besonders dann, wenn es um sogenannte Nullsummenspiele geht, wo das, was der eine gewinnt, das ist, was der andere verliert.
Mit seinem berühmten Minimax-Satz kann John von Neumann aus diesem Zirkelschluss bei Nullsummenspielen ausbrechen. Seine Lösung besteht in gemischten Strategien, in denen auch der Zufall sein Zepter schwingen darf. Auf der einen Spielseite ist es für den Fahrgast wirtschaftlich rentabler, nur manchmal schwarz zu fahren. Gleiches gilt für die Kontrollen der Öffis auf der anderen Spielseite. Das rät der Minimax-Satz den Akteuren in der Wirtschaft, und zwar für jedes Nullsummenspiel zwischen zwei Personen.
Was bei diesen Nullsummenspielen so interessant ist, ist also, dass die Interessen der beiden Spieler völlig konträr sind, eben weil was der eine gewinnt, der andere verliert. Und deswegen kann ich damit rechnen, dass der andere alles versuchen wird, um meinen Gewinn möglichst klein zu halten. Und ich werde dann also versuchen, meinen Mindestgewinn zu maximieren. Den Mindestgewinn, den ich bekommen kann, wenn der andere das Schlechteste macht, was er mir antun kann. Also ich maximiere mein Minimum. Und der andere wiederum, der will das Maximum, das ich erreiche, minimieren. Und das Interessante, was John von Neumann gezeigt hat, ist, dass die beiden Zahlen gleich sind, gleich groß sind. Es gilt allerdings nur für Spiele, die Nullsummenspiele sind, also wo die Interessen konträr sind. Und in den Wirtschaftswissenschaften hat man dann bald gefunden, dass bei tatsächlichen wirtschaftlichen Wechselwirkungen die Interessen oft nicht völlig konträr sind.
Ökonomische Probleme werden oft so vage formuliert, dass eine mathematische Behandlung a priori hoffnungslos erscheinen muss, weil man gar nicht weiß, wo die Probleme eigentlich liegen.
Ein politisches Problem ist in den 40er Jahren für Johnnys neue Heimat Amerika hingegen kaum zu übersehen. Das Wettrennen um den Bau einer Atombombe mit Hitler-Deutschland. Während Albert Einstein mit seinem berühmt gewordenen Brief an Präsident Roosevelt das Manhattan-Projekt zwar angestoßen hat, sich aber an der Konstruktion der Bombe nicht beteiligt, berechnet John von Neumann in Los Alamos ihre wahrscheinliche Zerstörungskraft und die optimale Explosionshöhe für ein maximales Inferno. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Schockwellengleichungen reist er regelmäßig nach Los Alamos, um die Physiker in schwierigen mathematischen Fragen zu unterstützen. Gemeinsam mit Edward Teller empfiehlt er die Implosionsmethode und beteiligt sich an der Entwicklung der Implosionslinse für die Nagasaki-Bombe. Konstanze Kurz vom Institut für Informatik an der Humboldt-Universität in Berlin.
Vor allem hat er zum Ende hin, kurz bevor also die Bombe fertig war, sich am Target Committee beteiligt. Diese Target Committee war das Komitee, was darüber entscheiden sollte, wo die Bombe genau abgeworfen wird. Also das heißt, hier wurden wirtschaftliche, militärische, aber auch psychologische Kriterien angelegt und er war also einer derjenigen, der mitentschieden hat, auf welche Städte die beiden Bomben fallen sollten.
Am 6. und 9. August 1945 explodieren Little Boy und Fat Man über Hiroshima und Nagasaki. Mehr als 150.000 Menschen verbrennen unmittelbar im atomaren Flammenmeer. Weitere 100.000 sterben in den darauffolgenden Wochen. Während ein Großteil der am Manhattan Project beteiligten Wissenschaftler nach den Abwürfen moralische Bedenken bekommt, kennt John von Neumann diesbezüglich weniger Skrupel. Robert Oppenheimers Schuldbekenntnis »Ich habe Blut an meinen Händen« quittiert er mit den Worten:
»Einige Leute bekennen sich schuldig, um den Lohn für die Sünde zu beanspruchen.
Er war eigentlich einer der wenigen Wissenschaftler dieses Projektes, die auch nach dem Wurf der Bombe, wo ja auch klar war, welche Zerstörung und welches menschliche Leid damit angerichtet wurde, der sich in keiner Weise von dem Projekt distanzierte. Im Gegenteil, also er hat zusammen mit Edward Teller dann doch sehr unterstützt, auch politisch, dass die Wasserstoffbombe entwickelt wird, also dass diese Bombenforschung nicht eingestellt wird, sondern im Gegenteil vorangetrieben wird.
Der Bau der Wasserstoffbombe stellt ein nahezu unlösbares mathematisches Problem dar. Es fehlt eine leistungsfähige Rechentechnik, um zu zeigen, dass sich die thermonukleare Waffe tatsächlich entzünden wird. John von Neumann beginnt in Princeton eine eigene Rechenmaschine zu konzipieren. Mit dieser Arbeit wird er neben Konrad Zuse und Alan Turing zu einem der Urväter des modernen Computers. Aber es ist auch der Beginn des Zusammenwachsens der nuklearen Waffenforschung mit der Entwicklung der Computertechnik. Wolfgang Koy, Informatiker an der Berliner Humboldt-Universität.
Neumann hat gesehen, da gehört eine Maschine hin, das muss programmiert gemacht werden, um es fehlerärmer zu kriegen, um es schneller hinzukriegen. Und dafür hat er seinen Computer propagiert. John von Neumann war nicht der Erste, der über Computer nachgedacht hat, aber er war sicher derjenige, der am schnellsten und klarsten erkannt hat, was diese Entwicklung bedeuten kann. Und das ist seine ungeheure Bedeutung. Er war ein strategischer Denker der Wissenschaft.
Noch heute steckt in jedem PC ein mathematisch-logischer Bauplan, der im Prinzip auf den Ideen des vielseitigen Mathematikers basiert. Die sogenannte von Neumann-Architektur. Ein Meilenstein in der Informatikgeschichte.
Eine Sache, die er propagiert, ist, wir brauchen binär arbeitende Computer. Digitalmaschinen müssen mit Nullen und Einsen arbeiten, das ist am effizientesten. Dann sagt er, wir wollen feste Wortlängen haben. Wir wollen eine Architektur haben, die möglichst einfach ist. Und das heißt, wir lassen nicht beliebig lange Zahlen zu, sondern wir zerstückeln alles in eine feste Wortlänge. Heute kennen wir das gut als ASCII-Alphabet, nicht 8-Bit-Zeichen. Eine andere Geschichte ist, er sagt, die Maschine soll zentral getaktet werden. Eine weitere Idee ist, die Maschine soll so einfach wie möglich sein. Sie hat nur einen Prozessor und der arbeitet Stück für Stück hintereinander. Nichts wird parallel gemacht. Da, wo wir einen einzelnen Prozessor haben, haben wir im Kern eine Neumann-Architektur, deren wichtigstes Kennzeichen eigentlich ist, dass sie einen großen Speicher hat und einen Prozessor und ein Steuerwerk. Diese drei Teile, die es aber bei Konrad Zuse auch gibt, muss man dazu sagen. In den letzten 10 Jahren gibt es gewisse Aufweichungen der von Neumann-Architektur. Aber man kann sagen, sie hat 60 Jahre lang die Informatik dominiert.
Im Kalten Krieg widmet sich John von Neumann zunehmend der amerikanischen Verteidigungspolitik. Er sitzt in zahlreichen militärischen Gremien und agiert dort als Befürworter einer nuklearen Aufrüstungspolitik gegen Russland. Als strikter Antikommunist setzt er sich für ein Gleichgewicht des Schreckens ein, hergestellt durch die Entwicklung modernster Massenvernichtungswaffen. Konstanze Kurz vom Institut für Informatik an der Berliner Humboldt-Universität.
In den Büchern über ihn kann man nachlesen, dass er wohl sehr mochte, wenn die Militärhubschrauber bei ihm